Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir jetzt bewusst vor dein Angesicht kommen dürfen. Du sprichst in deinem Wort, stehe still und höre das Herrn Wort. Und das wollen wir heute Morgen tun. Vor dir zur Ruhe kommen, vor dir stillstehen, auf deine Worte hören. Und deine Worte sind Geist und Leben und sie vermitteln Leben. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt, lebendig machst durch deinen Geist, dass etwas geschehen darf in unseren Herzen, eine Veränderung, eine Prägung zu dir hin, Herr Jesus. Wir bitten dich auch für unseren Bruder, dass er Werkzeug in deiner Hand sein darf, dass du ihn benutzen kannst, zu deines Namens Ehre. Uns gib Herzensohren, die hören, Herzensaugen, die sehen. Wir danken dir, dass wir geadelt sind, Empfänger deiner ewigen Worte zu sein, Gesprächspartner, dass du mit uns Gemeinschaft haben willst. Und das schenke auch heute Morgen, dass diese Stunde nicht einfach vorbeirauscht, sondern gefüllt wird von dir. Eine Begegnung mit unserem Vater. Gepriesen seist du. Amen.
Amen. In Christo Geliebte, wir grüßen uns in dem Namen, der über alle Namen steht. Und vor diesem Namen einmal alle bekennen werden, dass er der Christus der Herr ist. Vor vielen Jahren war ich einmal zu Gast in einer großen Methodistengemeinde in Erzgebirge. Und da ich Kenntnis hatte, dass in dieser Gemeinde Ströder und Heinrich Schädel gepredigt haben, habe ich gedacht, am Ausgang stellst du dich hin und fragst mal die ganz Alten. Habe ich dann getan. Können Sie sich erinnern, dass hier an dieser Stätte Ströder und Schädel gesprochen haben? Nein, schüttelten die Frauen den Kopf. Und dann kam noch eine ganz Alte, krumm gebückt durch die Tür. Ich sagte, liebe Schwester, eine Frage. Hier an dieser Stelle hat Ströder und Schädel gepredigt. Können Sie sich da noch erinnern? Auf einmal richtete sie sich auf. Die Augen leuchteten, sagten die Männer mit diesem großen Evangelium. Ich frage mal, wo sind denn die Brüder? Wo sind die Brüder mit diesem großen Evangelium? Wo sind sie? Vor 10 und 12 Jahren sah das hier eigentlich anders aus. Wo sind die Brüder mit dieser großen Gottesbotschaft? Liegt es daran, dass wir das Evangelium so mangelhaft verkündigt haben? So mangelhaft, dass es uns nicht geschenkt war, diese Botschaft weiterzugeben. Dass wir vielleicht auch uns selbst im Vordergrund gestellt haben. Woran liegt das eigentlich? Liegt es daran, dass wir auch diese Botschaft nicht konsequent gelebt haben? Nicht umgesetzt haben? Dass wir zwar jedes Jahr hier eine gute Erscheinung abgegeben haben, aber dann haben wir im Alltag gemacht, was wir wollten. Liegt es daran, dass die Botschaft dann mit den Brüdern auch gestorben ist? Ich frage mich schon. Oder kann es auch sein, dass Gott das Geheimnis des Christus Leibes zu Ende gehen lässt? dass ja für dieses besondere Geheimnis ein Kairos von Gott bereitgestellt wurde, ein Zeitrahmen. Und dass dieser Zeitrahmen abläuft. Ich weiß es nicht, ich bekomme hier keine Antwort. Warum? Warum gibt es so wenig Brüder in Deutschland, die auch Männer sind und diese Botschaft mit der Ganzheit ihres Seins hindurchtragen? Wir könnten uns ja mal das schenken lassen, dass wir nächstes Jahr, ich meine, der Herr hat seine Gemeinde noch nicht abgeholt, dass wir nächstes Jahr dann mal noch jemand mitbringen. Jeder bringt noch einen Bruder mit. Ich meine nicht, dass wir die Brüder hier zur Lahü treiben. Nein, nicht. Es muss uns geschenkt werden, dass dieses Evangelium ja eine so umfassende Wirkung hat, eine solche Belebung in uns auslöst, dass der andere dann auch Mut bekommt und sagt, gut, ich fahre mal mit. Ich fahre mal mit. Also ich bin kein Werbemanager hier für die Lahü, aber mir geht es, liebe Geschwister, mir geht es um dieses Evangelium der Herrlichkeit eines glückseligen Gottes. Das heißt, unser Gott und Vater ist glückselig, voller Freude und Wonne über eine Botschaft, die er jahrtausendelang, äonenlang im Herzen getragen hat, nun endlich freigeben konnte. Er will sie seiner Gemeinde schenken, die kurz vor ihrer Vollendung steht. Und wir sind solche müde Gestalten. Und können das einfach nicht umsetzen, was es eigentlich bedeutet, eine Berufung zu haben hinein als Glied in den Leib des Christus. Das Thema für heute steht fest, die Opferung Isaaks, ein Schattenbild auf Christus. Wir lesen den Text aus 1. Mose 22, von 1 bis 5. Ja, liebe Geschwister, das ist für mich auch eine Frage, muss ich mal mit einfügen. Ich habe das gestern Abend wieder gemerkt. Da werden Schriftstellen genannt, dann fängt man an, die Bibel aufzuschlagen. Und dann findet man nicht gleich die Stelle und dann wird weitergelesen. Dann weiß man nicht, soll man suchen, soll man hinhören. Ich habe ja manchmal meiner Verkündigung den Bibeltext hinterlegt und zwar, dass wir ihn gemeinsam hier lesen. Wir schauen ihn an, ich werfe ihn an die Wand und dann brauchen wir nicht so nervös die Bibelstellen aufzuschlagen. Ich habe also auch den Text, den ihr hier lesen könnt, ausgedruckt. Ihr könnt ihn dann mit nach Hause nehmen. Ja, und dann weiß ich aber auch, dass manche, die bleiben bei diesem Text hier hängen. Die erreiche ich gar nicht mehr. Die lesen aus Neugierde jeden Vers schon von oben bis unten durch, dass wir mal diszipliniert heute sein könnten und nur den Vers lesen, um den es geht. Und dann werden wir weitersehen. Also ist für mich eine Hilfe. Ihr könnt mir das dann zum Schluss sagen, ist das geeignet oder ist es nicht geeignet. Ist für mich eine Hilfe, dass wir, wenn ich schon dann Text lese, ja, dann habe ich ihn schon wieder vergessen. Was war das eigentlich? Ich wollte doch noch einmal genau nachdenken. Wir haben ihn vor uns und können das noch mal überdenken. Also 1. Mose 22, noch nicht. 1. Mose 22, 1 bis 5. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham erprobte und er sprach zu ihm, Abraham, und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin oder geh für dich allein hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand des Morgens früh auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak, seinen Sohn, und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Und am dritten Tag, da hob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knaben, bleibet ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Bis hierher. Reichhaltig und vielschichtig sind die Zeugnisse im Alten Testament über den Sohn Gottes. Die Glaubensväter Israels und viele Gestalten des Alten Testamentes schauen in vielen Zusammenhängen den Christus, den Messias Israels und machen manchmal verschlüsselt, aber auch geheimnisvoll Aussagen, die also uns hinführen auf ihn. Unser Blick geht also heute Morgen zu Abraham und Isaak. In seinem Haus und in seiner Nachkommenschaft geht es turbulent zu. Gott gab ihm große Verheißungen und ließ ihn dann bis ins Unmögliche warten. Auch das eigenwillige Aufbäumen und der gute Vorschlag seiner Frau half nicht und schaffte überhaupt keinen Ausweg. Er wählte aus und nahm das Problem selbst in die Hand, um über die Hagar den Ismael zu zeugen. Dieser eigene Weg, diesen Weg musste er teuer bezahlen. Das war eine Lektion, die er, und dazu gehört auch zweifellos das wieder zurückgekehrte Israel, bis in unsere Zeit hinein zu tragen haben. Eine Entscheidung mit jahrtausendlangen Folgen. Dir und deinem Samen will ich das ganze Land geben. Und durch dich und deinen Samen will ich alle Nationen der Erde segnen. Ja, das war also die von Jahwe gegebene Verheißung. Dann ließ Gott das Ehepaar sehr alt werden, wo eigentlich biologisch kein Kind mehr gezeugt und geboren werden kann. Als menschlich nichts mehr ging und alles ins Todeswesen verfiel, machte Gott endlich den Weg frei für den verheißenen Sohn. Aus den erstorbenen Leibern erwächst der göttliche Same und der Träger der Verheißung. Abraham, der Priester Gottes, der für seine Stammesgenossen priesterlich eintrat, der sollte den einzig gezeugten Sohn, den Gott verheißen hatte, opfern. Wie sollte das gehen? Wie sollte das gehen? Die Opferung Isaaks hat ja eine symbolische Bedeutung auf den Opfertod des Gottessohnes. Man darf aber eine symbolische Abschattung nicht in allen Einzelheiten auf das Original auszudehnen versuchen. Das ist wichtig, auch bei der Betrachtung von der Opferung Isaaks. Gott sprach, gehe und opfere mir deinen Sohn als Brandopfer. Ja, hat er das am Abend gesagt oder in der Nacht? Ich weiß das nicht, steht nicht geschrieben. Jedenfalls ging Abraham zu seinem Seelsorger Othniel und fragte ihn, sag mal, Gott hat mir eine ganz große Verheißung gegeben. Durch diesen Samen sollen alle Verheißungen erfüllt werden. Wie soll das gehen? Und dann soll ich diesen Sohn auch noch umbringen und ihn auf einem Altar verbrennen und zu Asche machen. Wie soll das gehen? Da stimmt doch etwas nicht. Das kriege ich nicht zusammen. Ja, ja, so ist das. So ist das. In der Mehrzahl werden Seelsorger aufgesucht. Nur weil man nicht bereit ist, in Gehorsam den Glaubensweg zu gehen. Vielleicht streichelt mir doch einer der vielen Seelsorger die aufgewühlte Seele glatt. Für mich ist heute eine aufgewertete Seelsorge weiter nichts als ein einziger Psychotrip. Bei der kleinsten Belastung muss man sofort einen Menschen konsultieren. Eine kleine Pfütze in den Windeln Sofort sind die Seelsorger Trupps unterwegs, um alles wieder trocken zu legen. Übrigens, die Ursachen liegen bei den meisten Patienten im Wachstumsstand, nämlich unmündig als Säugling bleiben zu wollen. Wo wäre der Abraham hingekommen? Wo wäre der Abraham hingekommen? Und wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin? Wenn wir pausenlos nur mit unserem ungekreuzten Ich in der Gegend rumherrennen. Als Gott den Abraham aufforderte, nach Moria zu gehen, um seinen Sohn zu opfern, da diskutierte er nicht mehr mit seiner Frau stundenlang herum und suchte auch keinen Seelsorger auf. Es war eine erfundene Geschichte, das habt ihr sicherlich gemerkt. Sondern er stand früh auf. Sattelte den Esel und machte sich davon. Er wollte nicht noch einmal so eine Entscheidung mit solch schwerwiegenden Folgen treffen, wie er es mit Ismael getan hatte. Eine 3-Tage-Reise war es, bis Abraham seine Augen erhob und den Ort Moria sah. Auch darin kann man vielleicht einen prophetischen Hinweis auf die wirkliche Opferung des Gottessohnes auf Golgatha sehen. 2 Gottestage, von Abraham über Mose bis Christus. Mit Christus, Jesus, brach der 3. Tag an, der im Eigentlichen nur 3,5 Jahre dauerte und mit dem Tod am Kreuz frühzeitig beendet wurde. Und wiederum heißt es in unserem Text, dass die Auferstehung am 3. Tag erfolgte, wo auch ebenfalls Abraham seinen Sohn als Gleichnis von Jesus Christus wiederbekam. Abraham stand in einem unerschütterlichen Vertrauen zu Yahweh, was auch mit seinem Sohn passieren sollte. Er würde unter keinen Umständen allein wieder von dort zurückkehren. Was das bedeutet. Er war völlig überzeugt, wenn er seinen Sohn schon opfere und ihn anschließend auf dem Altar zu Asche verbrennen sollte, dann musste Gott ihn aus den Toten und aus der Asche wieder zurückrufen. So zum Beispiel in 1. Mose 22,5. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibet ihr hier bei dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Meine lieben Geschwister, die letzte Strecke, wo auch wir nach Moria unterwegs sind, ist einsam. Ist einsam und nicht viele sind dort zu finden. Auf diesem Weg findet man keine Scharen und auch keine Massen, weil dort tiefgründig dem Ich gestorben wird. Hier gibt es auch keinerlei Zeichen und Wunder mehr. Vers 6, und sie gingen beide miteinander. Das Holz auf den Sohn gelegt, das Feuer und das Messer in der Hand. Ein seltsames Bild. So sehen wir den Vater und den Sohn und so sehen wir den Allerhöchsten mit seinem, dem einzig gesäugten Sohn seiner Liebe, diesen Opferweg gehen. Der Weg geht weiter. Bitte vergessen wir das nicht. Der Sohn geht diesen Weg und mit ihm gleicherweise auch die Söhne. Haben wir die Konsequenz überschlagen, als der Herr uns berief und uns ebenfalls zu seinen auserwählten Söhnen gemacht hat? Haben wir die Konsequenz überschlagen? Liebe Geschwister, wir predigen hier kein seichtes Evangelium, ein Gottesevangelium, was einen Menschen total verändert. Ich füge ein, Römer 12,1, ich rufe euch beiseite. Aus der Masse heraus. Ich rufe euch beiseite. Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Ist das unser Glaubensweg? Liebe Geschwister, Ja, er fügt dann noch einen Satz hinzu, welches sei logischerweise euer wortgemäßer Gottesdienst. Auf diesem Weg nach Moria, ja, gibt es keinen Platz für ein benutzerfreundliches und wohlfühlendes Evangelium. Denn hier wird das Ich gekreuzigt und das Leben dem Christus geopfert. In dieser Einsamkeit und lautlosen Stille hinein sprach Isaak zu seinem Vater: Siehe, hier ist das Feuer und das Holz, wo aber ist das Lämmlein zum Brandopfer? Diese Frage lässt sich nicht auf Christus übertragen, dem wahren Gotteslamm. Denn wir glauben, dass der Vater, bevor er die Schöpfung ins Dasein rief, mit seinem Sohn über diesen Opferweg gesprochen hat. Es steht doch so eindeutig klar im Petrusbrief, dass er geschlachtet ist und bereit ist, als Lamm geschlachtet zu werden, zur Erlösung und zum Zurückkauf der in Sünde gefallenen Schöpfung. Und zwar, wann stand das fest? Vor Grundlegung des Kosmos. Noch einmal, die Erlösung und der Weg zur Rettung ist älter als die Schöpfung. Es ist zwingend, wenn eine Erlösung durch das zuvor bereitgestellte Gottes Lamm geplant war, dann war auch der Ungehorsam und der Einbruch der Sünde Gott gewollt und im Lauf der Heilsgeschichte mit einkalkuliert und es war kein Betriebsunfall. Erst über das erfolgte Ja des Sohnes zu diesem Weg als Opferlamm, für die Sünde des Kosmos geschlachtet zu werden und zu sterben, gingen beide daran, der Vater und der Sohn, das Schöpfungsall ins Dasein zu stellen und ihm eine Existenz zu geben. Nicht vorher. Golgatha war keine Notlösung, sondern der einzig eine Weg der Erlösung, des Zurückkaufens, der einzige Weg der Rettung für die Himmel, die Erde und alle Räume und Wesen des Universums. Eine ganze Christenheit liest den Text, Johannes 1, Vers 29. Er ist das Lamm Gottes, was die Sünde des Kosmos hinwegträgt. Aber geglaubt wird's nicht. Nein. Er trägt die Sünde des Kosmos hinweg und ich frage hinein, wohin trägt er sie denn? Wohin? Ne, sagt's doch.
Meer, wo es am tiefsten ist.
Ja, ins Meer oder ans Kreuz, wohin denn sonst? Dort wird die Schuld der Schöpfung gerichtet. 1. Johannes 2,2, er ist die Sühnung für unsere Schuld. Damit meint sicherlich Johannes die Schuld des Volkes Israel, aber auch unsere Schuld, persönliche Schuld. Aber das reicht nicht aus, sondern er ist die Sühnung der Schuld des ganzen Kosmos. Johannes 10, 18, ich lasse freiwillig mein Leben. Niemand nimmt es von mir, auch nicht Pilatus. Und das Geschrei des Volkes. Ich habe Vollmacht und Autorität, mein Leben zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Innenziel habe ich von meinem Vater empfangen. Das war die Sendung. Irgendwo in einer großen Evangelisation, Zeltevangelisation, da sprach der Zeltevangelist, Jesus ist doch nicht in die Welt gekommen, damit er stirbt. Ich dachte, ich müsste aus dem Zelt fliehen. Das war doch seine Sendung. Deshalb wurde er ja Fleisch, um am Kreuz als Lamm zu sterben. Jesaja, zweite Seite. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich einem Lamm, welches zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm vor seinem Scherer liegt, tat er seinen Mund nicht auf. Die Frage Jesu an seinem Vater in Gethsemane, ob dieser Leidenskelch an ihm vorübergehen kann, hat überhaupt nichts mit seinem Ja zum Opfertod am Kreuz zu tun, sondern weist in eine ganz andere Richtung. zurück zu 1. Mose 22, 8. Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ein Lämmlein ausersehen. Und sie gingen beide miteinander. Wie klar und wie unbeirrt geht der Vater mit seinem Sohn diesen Weg, in voller Gewissheit und völligem Vertrauen, dass, wenn er schon seinen Sohn opfern würde, Gott ihn wieder aus den Toten auferwecken müsste. Das war seine Logika, so steht's da. Seine Schlussfolgerung, es kann nicht anders sein. Denn lügen kann Gott nicht. Opfere mir deinen einzigen Sohn, den einzig einen Sohn, den du gezeugt und lieb hast. Zu der Zeit, als Gott dem Abraham das sagte, lebten mindestens zwei von ihm gezeugten Söhne. Das war der Ismael und das war der Isaak. Aber Gott macht eben nicht Geschichte mit allen zu gleicher Zeit. Das ist wichtig. Er macht nicht Geschichte mit allen zu gleicher Zeit, sondern trifft selbst die Auswahl und nimmt dann diese Schar zum Segensobjekt für andere. In diesem Satz ist eigentlich die gesamte Heilsgeschichte beinhaltet. Wenn wir auf die Frage der Auserwählung kommen, dann kann Gott sich das leisten, den einen vor den anderen zu stellen, den Jakob herauszuziehen und den Esau liegen zu lassen, den Isaak zum Träger der Verheißung zu machen und den Ismael zeitweise zurückzustellen. Sehr treffend lesen wir in Galater 3,16, dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Samen, er sagt nicht und den Samen als von vielen, nicht Ismael und Isaak, sondern als von einem und deinem Samen, welcher ist der Christus? An dieser Stelle wird sehr deutlich, der Isaak neben dem Christus gestellt. Wir sollten diese Wahrheit auch einmal zu Herzen nehmen, dass alles eigene, ichhafte, fleischliche Handeln und Tun, auch wenn es wie bei Ismael biblisch untermauert werden und begründet werden kann, vor ihm nicht zählt. Es wird keiner Erwähnung wert geachtet. Vor ihm zählt nur das, was aus dem Geist Gottes und durch das Evangelium gezeugt wurde. Liebe Geschwister, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Fleisch für Geist halten. Beides sitzt jeden Sonntag sehr fromm und sehr anständig in den Versammlungen. Aber nur die Träger des Geistes, alles was aus Gott gezeugt ist, wird als Erbe berücksichtigt. Das trifft einmal die zwei Menschentypen, die Söhne der Verheißung und die Söhne des Fleisches, Isaaks und Ismaels. Wir brauchten eigentlich gar keine so große Bedeutung zu machen mit diesen Worten. Aber Paulus nimmt extra diese Geschichte herüber, transportiert sie auf der Heilsschiene der Gemeinde, so wie das früher war, dass der fleischgezeugte Ismael den geistgezeugten Träger Isaak verfolgte, also auch jetzt. 2000 Jahre. Ja. Aber nicht selten leben diese Typen auch parallel in einem Kinde Gottes nebeneinander. Auch das gibt's. Die Produktion eines Ismael hat in den vergangenen Jahrtausenden die wahren Isaaks unsagbar das Leben erschwert, sie verfolgt und kaputt gemacht. Das Ismael-Wesen steht zwar auch unter dem Segen Gottes, so lesen wir es, aber ist kein Träger der Verheißung und ist auch nicht erbberechtigt. Wenn das keine Spannungen auslösen soll, dann weiß ich nicht. Zum Beispiel die Araber haben ja zum größten Teil ihre Herkunft aus den Stämmen Ismaels und stehen deshalb außerhalb der göttlichen Heilsträgerschaft. Das bleibt so lange, bis sie mit eingereiht werden in dem allumfassenden Segenstrom der Verheißung Gottes, der dem Abraham gegeben war und den das erneuerte und zum Leben erweckte Volk Israel allen Völkern und Nationen der Erde vermitteln wird. Es war ein kleiner Seitenweg. Aber wir müssen auch in dieser Stunde einmal Gedanken denken, die nicht unbedingt immer im Text oder ja, wo, die nicht im Text stehen. Was steht nicht geschrieben? Da dürfen wir auch einmal nachdenken. Was steht da nicht da? Grundsätzlich predigen wir nur das, was geschrieben steht. Aber wir sollten auch einmal darüber nachdenken. Wir waren bei dem Gedanken stehen geblieben, dass alle fleischlichen Bemühungen, alle frommen und christlichen Dienstleistungen, die aus dem Ich heraus erfolgen, vor ihm keine Gültigkeit haben. Das ist das Ende aller religiösen Werksgerechtigkeit und kirchlichen Leistungsangebote. Die Opferung Isaaks wurde von Abraham gedanklich, also mit seinem Willen vollzogen, vollständig vollzogen, auch wenn der Engel Jahwes ihn im letzten Moment daran hinderte, diese Tat auszuführen. Im Original vollzog dann später der Allerhöchste selbst mit Hilfe seines Priestervolkes Israel die Opferung seines Sohnes. Mit Hilfe seines Priestervolkes Israel. Bei Abraham haben wir ein Schattenbild auf Golgatha, das Original. In beiden Fällen ist das auserwählte Israel durch die Blindheit und Verstockung gehalten, das Geheimnis des Kreuzestodes Jesu erkennen zu können. Und wir fragen, stehen die Verheißungen Gottes an Abraham? Mit der Opferung seines Sohnes in Zusammenhang? Wenn ja, mit welch einer Zielsetzung? Der verheißene Segen an Abraham hat eine weltallumfassende Bedeutung mit einer Bestimmung, die bis zur Vollendung alles Erschaffenen Gültigkeit hat. Das ist ein Satz, wir werden ihn dann biblisch zu belegen wissen. Zuerst heißt es ja in 1. Mose 12, Vers 3, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet sein alle Generationen der Erde. Dieser Segen wird mehrfach mit einem Schwur erhärtet, wiederholt und ausgedehnt. So zum Beispiel in 1. Mose 15. An selbigem Tage machte Jahwe einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen gebe ich dieses Land vom Strom Ägypten bis an den großen Strom Euphrat. Der Segen wird also erweitert auf seinen Sohn und das Land und immer wieder durchtönt diese Gottesverheißung des Alten Testaments. Durch dich und deinen Samen will ich alle Völker, Nationen und Generationen segnen und heil werden lassen. Und ich will deinen Samen wie den Staub der Erde, wie den Sand am Ufer des Meeres und wie die Sterne des Himmels machen. Dem Abraham wird der Gesamtplan zur Rettung der Menschheit, der Erde und der Himmelswelt gezeigt. Wie kann ich dem Abraham meine Absichten und Liebespläne verbergen? Wir sehen hier, wie in Abraham alle zukünftigen Samen gespeichert waren. Auch wir als Gemeinde aus den Nationen kommen gleicherweise aus dem Samen Abrahams hervor, weil er ja der Vater aller Glaubenden ist. Eine neue Seite. In Galater 3,8 lesen wir die Schrift aber voraussehend, sein wunderbares Wort, die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde. Es geht hier um eine Auswahlgemeinde. Zunächst, das muss man wissen, weil Gott heute nicht die ganzen Nationen rettet. Das ist nicht seine Absicht, das ist gar nicht sein Plan, sondern aus den Nationen eine Gemeinde herausstellt. Auswahlgemeinde. Verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Also, die Schlussfolgerung, werden die, welche aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Der Apostel nimmt also diese Verheißung, die Abraham gegeben war, in die Ferne und in die ferne Zukunft reicht und die erst auch dort ihre wahre Erfüllung er fährt herüber und stellt sie uns als Vor- und Teilerfüllung vor Augen. Also etwas schwierig. Der Abraham hat eine Totalvision gehabt, bis in die Vollendung und Abschluss der Äonen. Ich komme dann darauf hin. Und Paulus nimmt aber diese Verheißung ein Stück herein auf die Ebene der Gemeinde, weil wir ein Teil sind aus den Nationen, eine Auswahlgemeinde, die jetzt durch Glauben gerettet werden. Deshalb sind wir geistlicherweise nur der Anbruch von diesem gewaltigen Heils- und Rettungsprogramm für die Himmel und der Erde. Zwischen den Gottesverheißungen an Abraham und der Erfüllung und vollständigen und restlosen Hinausführung, was Gott geredet hat, liegen riesengroße Zeiträume dazwischen. Einmal, das können wir, wissen wir ja alle, wir sind doch hier heilsgeschichtlich belehrt, einmal die Haushaltung des Gesetzes durch Mose, 2000 Jahre in etwa, dann der Einschub, das Geheimnis des Christus und seiner Gemeinde. Auch das tausendjährige Reich des Messias bringt nur eine Teilerfüllung. Deshalb redet doch die Schrift redet von den zukünftigen und kommenden Äonen. Es ist ein riesiger Spannungsbogen, der nur im Blick auf die Heilsgeschichte ausgehalten und erklärt werden kann. Wenn wir natürlich uns schämen, uns den Begriff Äonen überhaupt in den Mund zu nehmen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die Gemeinde keine Vorstellung mehr hat von der zeitlichen Ausdehnung der Heils- und Rettungswege Gottes. Da reden wir nur von der zukünftigen Welt, ja. Das hat der Heilige Geist uns nicht sagen wollen. Da geht es um Äonen. Und wenn der Heilige Geist das Wort so formuliert hat und wir Deutschen gescheit genug sind, um das erklären zu können, was Äonen sind, dann sollten wir das auch so nennen. Natürlich hat das einen Geruch bis in die Vollendung hinein. Aber das müssen wir mal aushalten können. Ja, dabei möchte ich noch einmal betonen, dass die Gemeinde des Leibes Christi und ihre artspezifische Zielsetzung die Himmel und ihre Bewohnerschaft sind. Jene Geistlichkeiten und Fürsten des Lichtes wie der Finsternis. Ob das nicht schon damals in dem Ausspruch wie die Sterne des Himmels eine Vorausprophetie für die Gemeinde war? Jedenfalls sind diese gewaltigen und umfassenden Gottesverheißungen mit der Opferung Isaaks zusammengebunden. Das habe ich erst bei der Vorbereitung gemerkt. Deshalb lesen wir noch einmal 1. Mose 22, 16 bis 18. Ich schwöre bei mir selbst, spricht Yahweh, dass, weil du dieses getan und deinen Sohn, den einzig einen, nicht verschont hast, ich dich reichlich segnen werde. Hier merken wir einmal, dass die Segnung an Abraham mit der Opferung des Isaaks zusammengebunden ist. Weil du diese Opferung in deinem Herzen vollzogen hast, will ich dich reichlich segnen wie die Sterne des Himmels, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und dein Same wird in Besitz nehmen das Tor deiner Feinde, und in deinem Samen und deiner Nachkommenschaft werden sich segnen alle Nationen der Erde. Darum, noch einmal, bitte unterstreich mir das oder mal ins Bund aus, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Hier wird also die Opferung Isaaks zum Ausgangspunkt für das universale Heils- und Rettungsprogramm Gottes. Was hat das für eine Bedeutung? Was hat das für eine Bedeutung? Nun, ohne das wahre und einzig eine Opfer, was Gott, der Vater, in seinem Sohn auf Golgatha erbrachte und vollzog, wäre eine solche Zielsetzung mit einer Erlösung, einer Rettung, noch eine Segnung für alle Generationen und Nationen der Erde, einschließlich der Himmelswelt, nicht möglich. Der Hintergrund, einmal das ganze Schöpfungsall in die Segnungen Gottes einzuschließen, zwingt eigentlich zu diesem Opfer, das der Vater in seinem Sohn vollzog. Und was Abraham mit der Opferung seines Isaaks uns vorschattet. Der Kosmos mitsamt dem Infendarium war schon damals unter der Herrschaft Satans gestellt und konnte nur mit einer hohen Kaufsumme wieder zurückgeholt werden. Wenn es zu einer Heilung und einer Segnung der Erde und Himmelswelt kommen sollte, dann musste erst ein Ausgleich erbracht und die Grundlage des Friedens geschaffen werden. Wie sollte Gott segnen in einer von Satan beherrschten und verfluchten Schöpfung? Deshalb dieses wunderbare, leuchtende Gottesevangelium, Kolosser 1, dass Gottes Wohlgefallen in seinem Sohn wohnt und durch und mit das Blut seines Sohnes am Kreuz Frieden gemacht hat. Frieden gemacht hat. Und hat alles ausgesöhnt, das in den Himmel und auf Erden war. Das ist die Grundlage. Das musste erst erbracht werden. Und viele nehmen ja diese Stelle, ja, das ist eine Stelle, die ganz am Ende der Zeitalter Gültigkeit hat. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn die Grundlage am Kreuz durch die Opferung seines Sohnes nicht gelegt wurde, dann besteht für keinen eine Chance, gerettet zu werden. Grundlegend ist das Kreuz. In seiner Dimension, in seiner Vielfalt. Kolosser 1,20. Ich habe nur den Text hingeschrieben. Ich hoffe, wir kennen diesen Vers auswendig und anwendig. Bei Nacht und bei Tag. Wann man uns fragt. Mitte, Zentrum. Alles heiß geschehens. Weil du deinen einzigen Sohn, den Sohn deiner Liebe, nicht verschont hast, so ließ es Gott dem Abraham wissen. Nach 2000 Jahren reißt Gott mehrmals den Himmel auf und ruft von dort, du bist der Sohn meiner Liebe. Du bist es, mein einziger Sohn, der Sohn meiner Liebe. An dir habe ich meine Lust und mein Wohlgefallen. Oder wir lesen das bewegte Zeugnis aus Römer 8, 32. Er, der Vater, der doch seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für alle dahingegeben. Wie sollte Gott dahingegeben? Er hat seinen Sohn nicht verschont dahingegeben. Wie sollte Gott uns nicht in diesem Christus und mit ihm zusammen das ganze All aus liebesmäßiger Zuneigung schenken? Das letzte Opfer, was der Vater für die Sünde des Kosmos erbrachte, hat heilende Wirkung, bis alles vollendet im Ziele stehen wird. Er hat eine ewig gültige Erlösung erfunden. So lesen wir es bei Luther im Text. Viel zu schwach. Er hat nicht nur eine ewig gültige Erlösung gefunden, sondern eine Erlösung, die durch alle Äonen hindurch Gültigkeit hat. So muss es übersetzt werden. Durch alle Äonen hindurch Gültigkeit hat. Denn wenn diese langen Zeiträume einen Zielabschluss, hier steht ja von Zusammenvollendung aller Äonen, wenn also diese langen Zeiträume einen Zielabschluss erhalten haben, ist die Sünde, das haben wir gestern Abend gehört bei Bruder Wolfgang, was ist da? Das ist die Sünde? Wenn wir es nur wüssten, dass die Sünde abgeschafft. Sag doch mit Preis dem Herrn, dass es ein Zeugnis gibt, wo die Sünde restlos abgeschafft ist. Und zwar in der Vollendung, Zusammenvollendung aller Zeiten. Ja, ist die Sünde abgeschafft und völlig überwunden. Wodurch? Durch sein Opfer. Merken wir die Bedeutung, dass ohne das Opfer kein Friede ist und auch keine Segnungen erfolgen können. Wir nicht, Israel nicht und auch die Völker nicht. Abraham glaubte und vertraute dem Wort Jahwes. Den Sohn seiner Liebe zu opfern und ihn aus den Toten wieder zu erwarten, zurückzuerwarten, das gab ihm die Kraft. Das gab ihm die Kraft. Liebe Geschwister, können wir von der Kraft dieses Evangeliums leben im Alltag? Da werden doch die Dinge in unserem Leben, die manchmal so groß sind, die werden ja ganz klein werden die. Ich nenne gern das Lied, was Renate Lüsse vor 40 Jahren gesungen hat. Wende den Blick nur auf Jesus, schau voll in sein Antlitz hinein und die Dinge der Welt werden seltsam trüb und im Licht seiner Herrlichkeit klein. Ja, das ist es. Liebe Geschwister, lassen wir uns vom Geist im Alltag hineinbinden an seine Zusagen. Was hat das dem Abraham eigentlich gekostet? Diese Schlussfolgerung, also wenn, nee, das geht doch gar nicht. Durch mich und deinen Samen und dann, das geht doch gar nicht. Wie hat er damit rechnen müssen? Und wenn er zu Asche wird, Gott wird ihn wieder mir zurückgeben. Und wir haben Konkordanzen, da haben wir hundertfach und hundertfältig die Zusagen und Verheißungen Gottes drin aufgeführt. Und wir leben durch den Alltag wie Menschen, die ohne Hoffnung sind. Also dem Abraham wurde damit Hoffnung gegeben und auch Kraft, diesen Weg bis zu Ende zu gehen. Gott ließ ihn Blicke tun und gab ihm Verheißungen, die weit über seinen persönlichen Horizont hinausgingen. Er konnte das gar nicht denken. Segnungen, die bis in die tausende Generationen gehen. Bis in die tausende Generationen. Das sprengt sämtliche Grenzen menschlicher Vorstellung. Wir zählen Generationen in der Mehrzahl. In der Mehrzahl und im Durchschnitt 42 Jahre. In der Einzahl 70 bis 80. Aber in der Mehrzahl zählen wir eine Generation 42 Jahre. Können wir rechnen? Das wären immerhin 42.000 Jahre. So, 42.000 Jahre. Ja, dabei haben wir gerade einmal seit Abraham 4.000 Jahre hinter uns. Das ist eine Menge Zeit, aber. Liebe Geschwister, was machen wir eigentlich mit den Verheißungen Gottes? Was zukünftig uns da verheißen ist? Können wir uns da ein Bild machen? Was da noch ablaufen wird? Was da ablaufen wird? Wie kriegen wir denn das hin, wenn die Christenheit jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis sagt, von dannen erkommen wir zu richten die Leben und die Toten, dann Schluss. Von wegen. Als würde der Christus abgeschlossen und seinen Heilsprogramm. Tausend Generationen sind verheißen. Psalm 105, 8 bis 9. Er gedenkt ewiglich seines Bundes. Noch mehr höher. Er gedenkt ewiglich seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat, auf tausend Generationen hin, den er gemacht hat mit Abraham und seines Eides, den er Isaak geschworen hat. Einen neuen Text. Zettel. 5. Mose 7, 9. So wisse denn, dass Yahweh, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue El, der den Bund und die Güte auf tausend Generationen hin gesetzt hat. Oder 1. Mose 24, 60, und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du unsere Schwester. Bitte? Oh, das stimmt nicht, 22, das heißt 24. Oh ja, dankeschön. Oh, das ist gut, hier haben wir also... Ich habe es auch hier bei mir aufgeschrieben. Aber wie die 22 dort reinkommt, weiß ich auch nicht. Na, ist egal. Ich habe es jedenfalls geschrieben, bin selber schuld. So, 1. Mose 24, 60. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr. Du, unsere Schwester, werdet tausendmal Zehntausenden. Werdet zu tausendmal Zehntausenden. Und dein Same besitze das Tor seiner Feinde. Liebe Geschwister, ist das etwas zu viel? Wenn der Prophet Jesaja prophezeit, alle Enden der Erde werden kommen, ist das zu viel? Wann werden sie kommen? Es ist Verheißungswort. Alle Enden der Erde werden kommen, ein jedes Knie wird sich vor mir beugen und eine jede Zunge wird aus dem Inneren des Herzens heraus bekennen und schwören von wegen. Also, wie man überhaupt sowas denken kann. Gott hat also eine große Presse. Ja, da werden all die Leute, die in der Feuer sind, die werden erstmal hineingepresst, zugedreht und dann wird so ein Bekenntnis nur im Herrn, wird rausgepresst. Ist das ein ekelhaftes Zeugnis? So doch nicht. So doch nicht. Hier steht ex homo ex völlig ganz gleichlautend wird es übereinstimmend, wird es gebracht. Ja, sie werden schwören nur... In Yahweh ist Heil, Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen. Zu ihm wird man kommen. Und es werden beschämt werden alle, die wieder in gekämpft und im Brand waren. Von diesem globalen Auftrag spricht auch unser Herr seine Jünger und Apostel an. Jetzt wird es nochmal ganz heiß. Gewissermaßen erinnert er sie an die Verheißungen, die Abraham gegeben wurde. Geht hin und macht alle Nationen zu Schülern und Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist ein Befehl, der nur auf der Grundlage der Rettung ganz Israel erfüllt und ausgeführt werden kann. Und weil die Jünger und Apostel des Herrn das gewusst haben, hat keiner von ihnen diesen Befehl praktiziert und ausgeführt. Denn wenn sie getauft haben, haben sie nur in den Namen Jesu Christi getauft und niemals auf diesen Befehl hin. Nur die Kirchen und die christlichen Institutionen haben diesen Befehl auf ihre Fahnen geschrieben und merken auch nach 2000 Jahren nicht, dass es eine einzige Illusion ist, etwas realisieren zu wollen, was für den Zeitraum der Verstockung Israels nicht vorgesehen ist. Da eine ganze Rettung Israels für die christlichen Kirchen nicht in Frage kommt, mussten sie zwangsläufig versuchen, die Verheißung, die Abraham bekommen und Jesus Christus gegeben hat, für sich in Anspruch und erfüllbar zu machen. Aber auch eine fast 2000-jährige Praxis und Falschanwendung hat nicht zur Korrektur geführt. Auch wenn das Resultat und die Quintessenz und das Ergebnis davon einer Bankrotterklärung gleichkommt. Diese Woche las ich ein Zeugnis, geschrieben von einem führenden Theologen. Ich habe als Theologiestudent von den üblichen Vorlesungen zum Alten Testament abgesehen, weder theologisch noch praktisch etwas über das Volk Israel gehört. Es war ja durch die kirchliche Enterbungslehre völlig überholt. Ich will den Namen nicht nennen. Ja, kurz vor der Himmelfahrt gab es noch ein Gespräch zwischen ihm und seinen Jüngern mit den Worten, Apostelgeschichte 1, ja, Herr, stellst du in dieser Zeit, was ist das für Zeit? Es war die Zeit, wo die Apostel lebten, dem Israel das Königreich wieder her. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache. Zeiten, Chronoi, das ist die horizontale Geschichtsebene. Sie läuft chronologisch ab, aber auch nicht kairologisch, wenn Gott Heilstermine setzt. Beides nicht. Schade, dass die Bibel uns das nicht wissen lässt, was da eigentlich dasteht. Ja, also weder Zeiten noch Zeitpunkte braucht ihr nicht zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Gewalt festgesetzt hat. Ihr werdet viel mehr Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als in ganz Judäa und Samaria und bis zur letzten Grenze des Landes. Ich meine, dass unser Herr das so verstanden haben wollte. Nun werdet ihr euch aufregen, wer sagt, stimmt überhaupt nicht. Weil bei uns steht, ja, da die meisten Übersetzer nicht an einen heilsgeschichtlichen Auftrag Israels für die Völker- und Nationenwelt glaubten, wurde aus den Grenzen des Landes die Enden der Erde gemacht. Beides ist richtig und möglich. Diese Übertragung, die Enden der Erde, ist nur statt und glaubhaft, wenn wir an die gegebene Verheißung Gottes an Abraham festhalten, sonst nicht. Nur ein neu und lebendig gemachtes Israel wird zum Heil und zum Segen aller kommenden Völker, Nationen und Generationen werden, und zwar im 1000-Jahren-Reich und danach. Nur so werden alle gemachten Verheißungen an Abraham und dem Volke Israel eine jubelnde, eine jauchzende Erfüllung und Vollendung haben. Die Gemeinde des Christusleibes, tja, wo ist sie? Wo ist diese? Die Gemeinde des Christusleibes wird keinesfalls im Abseits stehen. Wir, überlesen ja oft Aussagen der Schrift, weil wir oft von der Tradition besetzt sind und Neues nicht mehr denken können. So ist das. Also ich schließe ab mit dem Zeugnis und da werden wir noch ein Stück stehen bleiben. Aus Epheser 3, 20 bis 21. Dem aber, der das Vermögen hat, über alles hinaus zu tun, über alle Maßstäbe hinaus, was wir erbitten und mit Gedanken verstehen können, nach der innenwirkenden Kraft und Energie, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit, in der Gemeinde, in Christo Jesu, für alle kommenden Generationen des Äons der Äonen. So steht es da. Das will uns eigentlich sagen, dass wir mit der Hinaufverwandlung der Gemeinde zu Christus, ja, dass da überhaupt nichts zu Ende ist, sondern erst ein triumphaler Anfang begonnen hat. Wir müssen einmal diesen Text im Zusammenhang sehen. Wir wissen ja, Paulus hat Epheser 3 geschrieben und dann in Vers 14 sagt er, dieserhalb beuge ich meine Knie. Ich sage, kriegen wir unsere Knie noch krumm? Kriegen wir die Knie noch krumm? Um eines solchen Evangeliums, einer solchen Botschaft willen, die alles menschliche Denken und Vorstellen übertrifft. Es gibt überhaupt keine Maßstäbe mehr in dessen, was hier uns eigentlich geschildert wird. Deshalb beugen wir unsere Knie vor dem Vater. Vor dem Vater. Der Vater ist über jede Vaterschaft in der Himmelswelt und auf Erden. Es geht hier zeugungsmäßig schon um das Ziel, Vaterschaft zu sein, nicht nur Gott. Gott ist der als Schöpfer über alles. Aber Vater will er sein, heute in uns Vater zu sein. Auf das, noch einmal. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater aller Vaterschaften, auf dass er euch Kraft gebe, auf dass er euch Kraft gebe, Energie gebe, gestärkt zu werden. Wo? An dem in uns neu gezeugten Menschen. Ja, und jetzt kommt das. Es ist ja nicht zu fassen, was der neue Mensch eigentlich beinhaltet. Das ist der Christus in uns, dass dieser Christus durch Glauben in unseren Herzen wohnt. Nicht durch Taufe und Wasser und Bekenntnis und Formalitäten und Rituale. Durch Glauben wohnt der Christus in unseren Herzen. Und dass wir Heiligen, nein, da steht alle Heiligen, nicht nur die paar traurigen Gestalten, die hier sind, mit eingeschlossen. Hier geht es um alle Heiligen, damit alle Heiligen zu erfassen vermögen. Das heißt also, dass der Christus in uns das Vermögen gibt, Dinge, Gedanken zu fassen, die er nur er gedacht haben kann. Er schenkt uns das Vermögen, hier steht es da, mit allen Heiligen. Wo sind wir heute? Ja, wenn ich daran denke, Mann, es müsste nicht nur der Saal sein, es müssten alle Räume hier ausgefüllt sein, wenn Brüder zusammengerufen werden, um dieses Evangeliums willen. Wo sind sie eigentlich? Und was ist die Triebkraft in ihren Inneren? Und die Schlussfolgerung und die Konsequenz eines Evangeliums, was uns geschenkt ist. Darauf, dass ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen. Was denn? Die durch alle Dimensionen hineindringende Liebe Gottes in ihrer Länge, in ihrer Breite, in ihrer Tiefe und Höhe. Und zu erfassen, ja, nun passen wir ja auf, dass niemand hier sagt, die Erkenntnis übersteigende Liebe, das steht nicht da, das ist eine Fälschung. Die alles Wissen übersteigende Liebe des Christus, hier geht es nicht, dass die Liebe die Erkenntnis übertrifft, das steht nicht da. Und es ist eigentlich jammerschade, dass die konkordante Übersetzung auch immer das ERR mit reinschreibt. Ich meine, sie schreiben es ganz schwach gedruckt, dass man weiß, es steht nicht im Text, aber es steht nicht da. Die Liebe des Christus, die alles Wissen, was vermögend ist, die übertrifft. Damit wir die zwingende, wo geht's hin? Damit wir gelangen zur ganzen Gottesfülle. Was heißt Gottesfülle? Das ist nicht auszuhalten. Vervollständigung Gottes, dass wir mit dem Christus zusammen die Fülle Gottes darstellen. Vervollständigen den Gott und Vater im Himmel. Ich frage manchmal, geht es noch weiter hinauf? Doch, es geht. Jetzt kommt dieser Vers, dem aber. der noch weiter uns Geheimnisse darstellt, das kann kein Mensch menschlich erfassen. Dem aber, diese unermessliche Kraft Gottes, die in seiner Gemeinde wirksam wird, diese Schar von auserwählten Gliedern des Christus werden autorisiert und bevollmächtigt, die Herrlichkeit Gottes zeugend weiterzugeben. So, und jetzt müssen wir denken können. Also jetzt müssen wir schon denken. Wenigstens erstmal das, was geschrieben steht. Alle zukünftigen Generationen sind davon betroffen, bis zur Zusammenvollendung der Äonen und aller Zeitalter. Wir sind überzeugt, dass die zukünftigen Äonen, so viel es auch sein mögen, erfüllt und besetzt sein werden mit mindestens 1000 Generationen. Hier laufen nicht nur Zeitalter ab, sondern hier wird zurechtgebracht und neu gemacht, was kein Leben aus Gott hat. Wer die Heilsgeschichte mit der Wiederkunft Christi zu Ende gehen lässt, hat einen verkürzten Blick. Es ist eine heilsegoistische Schau, mit dem frommen Ich in den Himmel kommen zu wollen, mehr nicht. Kann es nicht sein, ich frage, dass der Äon der Äonen, von dem hier in unserem Text die Rede ist, der letzte von all den Geschaffenen ist, der vor uns steht, bis hin zur letzten Generation, bei der Zielvollendung und dem Abschluss aller Äonen, wird also der Dienstauftrag der Gemeinde gehen. Merken wir, wie umfassend die Verheißungen Gottes sind, die der Allerhöchste dem Abraham gegeben hat. Nicht weniger ist ihm verheißen und dem Sohn seiner Liebe uns geschenkt. Ich frage, glauben wir, was geschrieben steht? Gott öffne unsere Herzen und tue sie weit auf. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns auch jetzt eine Stunde deiner Offenbarung geschenkt hast im Ablauf der Zeit. Hast du dich in deinem Wort uns enthüllt und vorgestellt? Wir danken dir, dass wir manchmal keine Sätze mehr formulieren können, weil die Wucht und die Weite und die Tiefe und die Allumfassenheit uns beschämt. Wir wagen aber dennoch, den Dank aus dem Inneren und dem Tiefsten unseres Herzens dir zu sagen, dass du dieses gewaltige Verheißungswort nicht den Engeln anvertraut hast, sondern uns sterblichen Menschen, zusammen mit deinem Christus. Völlig in dein göttliches Wesen hineingestellt zu werden und damit auch andere, die Generationen, die erst noch kommen werden, von dieser überfließenden Liebe betroffen und beschenkt werden. An dieser Stelle dürfen wir auch von Herzen für dein auserwähltes Israel bitten, dass die Decke noch über den Kopf hat. Aber du wirst, wenn die Stunde da ist, auch ihnen Licht geben und wirst sie belehren, zu welchem Auftrag du sie bestimmt und gesetzt hast. Ach, unsere Herzen sind so froh und so beglückt, dass der Reichtum deines Christus und deiner Verheißung unser ganzes Leben durchflutet und durchleuchtet. Nichts wollen wir von dieser Erde und ihrem Glanz. Wir wollen nicht stehen bleiben, sondern wir wollen jeden Tag neu uns füllen lassen von dem unermesslichen, unerzählbaren, nie auszudenkenden Reichtum und der Herrlichkeit, die du nicht nur uns sehen lässt, sondern die du verheißen hast, uns in Besitz nehmen zu dürfen. Versiegle dein Wort in unseren Herzen und wirke die Frucht, die dir gefällt. Amen. Amen.